Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und beschwingt. Am Dienstag, dem 26. März 2024. Ich spüre den Frühling. Ich spüre vor allem die herannahenden Ostern. Macht euch keine Sorgen. Bald ist Ostern. Alle Sorgen, alles Reisegepäck, alles Negative fällt von euch ab. Das große Fest, das christliche Fest der Auferstehung, der Rück- und Wiedergewinnung aller Kräfte, der Rundumerneuerung. Wir fühlen uns dann wie die sprichwörtlichen Phönixe aus der Asche. Wir entsteigen da dem Sternenstaub unseres vormaligen Ichs und haben das Gefühl, neu wiedergeboren zu sein. Das ist ja die österliche Erfahrung, die allerdings auch bitter nötig ist in der heutigen Zeit mit diesen niederschmetternden, bleischweren Schlagzeilen. Es gibt allerdings noch andere Fluchtwege da aus den Verstrickungen, aus den Tragödien der Gegenwart, und eine ganz interessante Variante darf ich Ihnen jetzt beliebt machen. Vom 5. bis zum 7. April findet statt im wunderbaren Schweizer Bündner Bergsportort Arosa das Weltwoche Ski Weekend. Dort fallen ebenfalls alle Sorgen und Beschwernisse des Alltags von Ihnen ab in einer wunderbaren Schneelandschaft. Dort hat es eben noch Schnee in der eisigen Höhe sowieso. Und wir treffen uns in einem interessanten, vielfältigen Kreis von spannenden Leuten zu einem gemeinsamen Wochenende bei großartigen Speisen und Getränken, aber auch zur Musik. Pepe Lienhard, der fabulöse Bandleader, ist dabei mit seinem Orchester. Der Hotelier Urs Wirtlisbach, ein genialer Unternehmer, und meine Wenigkeit, Sie können mich auf der Skipiste sogar bestaunen bzw. bedauern, je nach Stärkeklasse. Würde mich riesig freuen, wenn Sie dabei sind vom 5. bis zum 7. April in Arosa, das Weltwoche Skiweekend der Meinungsvielfalt und der interessanten Gespräche. Da darf man eben sagen, was man denkt. Da haben Sie keine Inquisitorengesichter und auch nicht diese Guillotinen- und Cancel-Mentalität, die heute leider vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz zusehends um sich greift. Weltwoche Skiweekend, der Höhepunkt, der Gipfelpunkt jetzt nach Abschluss der alpinen Weltcup-Saison. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Melden Sie sich an, gibt noch ganz wenige Plätze. www.weltwoche.ch/ski. Ich wiederhole, www.weltwoche.ch/ oder neudeutsch/ski mit SKI geschrieben. Das wäre großartig. Und ein, ja, Geburtstagsgeschenk für mich, ein nachgeholtes, wenn wir uns dort, ja, in diesem heimeligen, berglerischen, bündnerischen Kreis zusammenfinden könnten. Interessant, der Elektroschock. Deutschland verzweifelt am E-Auto. Das ist für mich eine Titelseite des Magazins Der Spiegel, die Hoffnung macht. Sie zeigt nämlich, dass offensichtlich die Wirklichkeit, die Realität jetzt auch bei diesem hochideologischen Thema der Mobilität, der ganzen Klimathematik, dass das zurückkehrt. Die Wirklichkeit, der Realismus scheint sich da zumindest in Spurenelementen wieder zurückzumelden. Denn man hat ja im Grunde schon vor Jahren gesehen, dass das niemals aufgehen kann, diese hochsubventionierte Elektroautomaschinerie. Denn dazu fehlte schlicht und einfach die Energie, fehlte der Strom, vor dem Hintergrund natürlich der Tatsache, dass ihre Kanzlerin, die Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke abgestellt hat. Woher wollte man da den Strom nehmen? Und man musste diese E-Mobilität auch massiv subventionieren, und kaum sind diese Subventionen entfallen, bleiben da die verschiedenen Automobilfirmen auf ihren E-Autos sitzen. Ganz wichtig, ich bin kein Gegner der Elektroautomobilität. Ich glaube, es gibt fantastische E-Autos und die haben auch ihre Funktion und ihren Sinn. Und was den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen angeht, dann ist das ein unbestrittenes Ziel, selbst für die beteiligten Unternehmen und Rohstoffkonzerne. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Machen wir das mit einer Planwirtschaft ohne Plan, durch Zwang, Subvention, Enteignung? Oder überlassen wir das dem Urteil des Konsumenten und halten wir fest an der guten alten Marktwirtschaft? Und das Problem an dieser ganzen Elektromobilität, an diesem Elektroschock, an diesem Elektrowirklichkeitsschock ist eben, dass Politiker sich da in bester sozialistischer Manier Wissen angemaßt haben. Friedrich August von Hayek, vor 80 Jahren hat er geschrieben, der Weg in die Knechtschaft, das ist der Sozialismus, die Anmaßung von Wissen durch den Staat, die Außerkraftsetzung des Marktes, denn der Markt ist im Grunde ein Computer der Informationsverarbeitung, wo eben Angebot und Nachfrage immer wieder abgeglichen wird in einem System der freiwilligen Vertragsabschlüsse. Und wenn Sie da einfach diesen Riesenmoloch des Staats drüber knallen mit den eingebildeten Funktionären und Sachwaltern, die sich dann eben anmaßen, mehr zu wissen als gewissermaßen die Schwarmintelligenz der Marktteilnehmer, dann landen Sie bei diesen Elektroautos, die auf dem Dach angekommen sind. Und es ist gut und es ist auch ein gutes Zeichen, dass dermaßen verideologisierte Zeitungen wie der Spiegel, das ist meine Wahrnehmung, Spiegel hat auch sehr gute Artikel, die haben auch tolle Leute, die dort arbeiten, aber dass nun auch dort endlich möchte man meinen, die Einsicht durchgesickert ist, dass diese Brachial, diese Brechstangenübung mit der Elektromobilität, mit den Elektroautos nicht gut war. Wir werden den Verbrennermotor nicht einfach ausknipsen können, da auf Geheiß von Leuten, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift oder einen Autopneu verkauft haben. Das wird nicht funktionieren. Man wird an diesen fossilen Brennstoffen noch festhalten. Das ist eine sehr effiziente Art und Weise der Energieerzeugung und auch sehr, sehr viele Weltgegenden hängen ja von diesem Verbrennermotor ab. Man müsste einmal eine Zivilisationsgeschichte des Verbrenners schreiben. Und die Deutschen haben sich da wieder einmal zuvorderst ganz gründlich an die Spitze der Karawane gestellt. Eine Karawane allerdings, die ebenfalls bedrohlich da auf einen Abgrund zu trottete oder gar zu raste. Und jetzt versucht man hier noch einmal Schubumkehr zu machen, hoffentlich rechtzeitig. Aber diese Titelgeschichte zeigt, dass das grüne Zeitalter der Ideologien vorbei ist und auch hier noch einmal eine oder zumindest zur Neige gehen könnte. Und vielleicht hier noch auch eine wichtige Einschränkung. Auch diese Aussage ist nicht abgezirkelt gegen den Umweltschutz. Wir haben das schon oft angesprochen hier. Wir sind nicht gegen den Umweltschutz. Ich bin auch für saubere Luft. Ich bin auch für effizientere Formen der Fortbewegung. Aber was sicher ist, die Leute in Berlin, die Leute in Bern, die Leute in Paris oder Brüssel, die wissen, die haben keine Ahnung, wie und wo und warum und nach welchen Methoden und mit welcher Energie die individuelle oder kollektive Mobilität in 30, 40 Jahren funktioniert. Aber diese Leute haben permanent behauptet, wir wissen, wie auch die Energieversorgung in 30 Jahren zustande kommt. Und das ist Anmaßung von Wissen, das ist Sozialismus oder wie es der frühere deutsche Innenminister Otto Schily, übrigens auch ein Energiekenner, einmal ausgedrückt hat, das ist Planwirtschaft ohne Plan. Die Grenzen des Rechts in Gaza, UNO-Sicherheitsrat fordert sofortige Waffenruhe in Gaza. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen nimmt 6 Monate nach Kriegsbeginn erstmals eine Resolution zur Lage in Nahost an. Möglich ist das nur, weil sich die USA enthalten. Israels Ministerpräsident Netanyahu reagiert umgehend. Ganz wichtig hier in diesem Konflikt, bei dem die Nerven blank liegen und die Emotionen hochpeitschen, Ausgewogenheit, Nüchternheit. Offensichtlich ist, dass mit der Art und Weise der Kriegsführung sich die Israeli keine Freunde machen, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Das ist ein Problem. Das ist natürlich auch ein Problem von Israel, wenn sich da Verbündete abwenden und mit einem Unbehagen da diese Situation beobachten. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht ins gegenteilige Extrem verfällt und diese Netanyahu-Regierung in Bausch und Bogen verdammt. Denn man darf einfach nicht vergessen, was diesem ganzen Krieg zugrunde liegt. Und das ist ein Terroranschlag vom 7.10. des letzten Jahres. Ein fürchterliches Massaker, Entführung von Geiseln. Und ja, auch dieser Terroranschlag hat eine Vorgeschichte, wie alles eine Vorgeschichte hat, und die soll man auch sorgfältig studieren. Aber hier ist ganz wichtig, und ich glaube eben in bestimmten Argumentationen dann das wieder herauszuhören, dass man versucht, eben diesen Terroranschlag als legitimen Aufstand von Robin Hoods darzulegen. Und da habe ich nun einfach Mühe mitzumachen, wenn auf diese Art und Weise Zivilisten attackiert und massakriert werden von einer Organisation, der Hamas, die es nun wirklich nicht geschafft hat, im Gazastreifen eine wirtschaftlich und politisch blühende Situation herbeizuführen. Und ich bin einfach misstrauisch und skeptisch, wenn dann erwidert wird, ja, das ist alles die Schuld der Israeli, die bösen Israelis haben das von Anfang an vereitelt. So einfach scheint mir das nicht zu sein. Kurzum, ich plädiere in diesem Konflikt wie auch in allen anderen für Ausgewogenheit und eben gegen eine Aufheizung, eine Aufpeitschung der Emotionen, die dann eben nur wieder zu Frontenbildungen und Schwarz-Weiß-Etikettierungen führt. Ich weiß, das ist da schwierig. Die Leute, ich merke das auch an den Zuschriften, die ich bekomme, man wünscht sich da so die ganz klaren, die einfachen Thesen, aber ich fürchte, ich kann Ihnen die in diesem Fall nicht liefern, möchte das auch nicht, weil mir die Situation dafür einfach als zu komplex und zu verwickelt erscheint. Das ist ein biblischer Konflikt. Und wenn ich wüsste, wie man das lösen könnte, wie man das entflechten könnte mit einer einfachen, vielleicht auch moralischen Schuldzuweisung, Sie können es mir glauben, ich würde es Ihnen darlegen, aber ich kann das guten Gewissens hier so nicht formulieren. Bin allerdings dankbar für sachdienliche Hinweise, die aus Ihrem Kreis sicherlich kommen werden. Trump muss nur noch 175 Millionen Dollar hinterlegen. Donald Trump muss nur noch rund ein Drittel der ursprünglich veranlassten Kautionssumme für dieses Gerichtsurteil in New York auftreiben und hat dafür 10 Tage mehr Zeit. Die politische Hexenjagd, die juristische Hexenjagd gegen Donald Trump geht weiter, und auch hier komplett unbalanciert das Meinungsbild in den deutschsprachigen Medien. Man hat von Anfang an ausgeblendet, dass die Demokraten nie akzeptiert haben, dass Donald Trump rechtmäßig ins Amt gewählt wurde. Und die gleichen Leute, die nie dieses Wahlresultat akzeptiert haben, werfen Trump nun vor, er habe seinerseits das Wahlresultat von 2020 nicht akzeptiert. Also die größten Kritiker der Elche sind selber welche, und auch da wäre es vielleicht ratsam, zu einer etwas nüchternen, sachlicheren Betrachtung der amerikanischen Verhältnisse zurückzukehren. Und da schwingt mir eben auch da in den europäischen, in den deutschsprachigen, auch den schweizerischen Medien viel zu viel Überheblichkeit mit, da so dieses naserümpfende Herabschauen auf die Amerikaner, die da mit zwei Methusalems sich gleichsam ein absurdes Duell um den Präsidentenposten liefern. Man gibt sich da einfach zu wenig Mühe, auch die Situation in den USA zu verstehen. Und wo ich dann ohnehin ziemlich viel Mühe habe, ist bei diesen auf Vorrat abgegebenen Abgesängen, ja, Vernichtungsszenarien und apokalyptischen Prognosen, die man da zusammen fabriziert mit Blick auf eine mögliche zweite Präsidentschaft von Donald Trump. Ich frage dann immer dagegen, ja, was war denn so schlimm an den ersten 4 Jahren, als wir uns vor allem über die, wer sich da aufregen mochte, als man sich da vor allem aufregte über die Tweets des amerikanischen Präsidenten. Ich sehne mich nach einer Zeit zurück, nach einer Zeit der Sorglosigkeit, der relativen Sorglosigkeit, wo man sich am meisten noch über Tweets eines amerikanischen Präsidenten echauffieren konnte. Heute haben wir leider viel, viel fürchterlichere Dinge, über die wir uns Sorgen zu machen haben. AfD-Treffen führt zu Rücktritt im Milchimperium von Theo Müller. Offenbar ist ein Aufsichtsrat des sehr erfolgreichen Milchunternehmers Theo Müller zurückgetreten aufgrund dieser Episode, dass Theo Müller sich da geäußert hat zu Alice Weidel, die Alice Weidel auch getroffen hat. Und jetzt hat da ein Aufsichtsrat die Konsequenz gezogen. Das ist ihm natürlich unbenommen, das ist eine eigene Entscheidung, aber das scheint mir eben doch auch irgendwo ein Sinnbild zu sein, dieser im Moment allzu ballistischen und militanten Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit. So nehme ich das wahr. Das ist jetzt auch ein etwas moralisierendes Urteil vielleicht da von außen aus der Schweiz. Und man hoffte, als 25% Deutscher, der ich auch noch bin, man hoffte, man hätte irgendetwas, auch hier eine Zauberformel, die man zurufen könnte, nach dem Motto, entspannt euch, schaut nicht immer alles in den Fluchtlinien da der fürchterlichsten deutschen Geschichte an. Das sind auch Singularitäten. Man hat mir noch beigebracht, die Nazizeit sei singulär, aber heute ist sie nicht mehr singulär, denn es hat vermutlich noch nie so viele Nazis angebliche gegeben in Deutschland wie heute. Und da stimmt ja auch irgendetwas nicht mehr. Und die AfD ist eine Partei, die nun einmal eine demokratische Legitimität hat. Und wenn man die jetzt pauschal hier einfach immer wieder in den Pesthauch, in den Pestgeruch da des nationalsozialistischen, des faschistischen hineinrückt, dann ist das ja auch eine massive kollektive Beschimpfung und Herabsetzung der potenziellen und der tatsächlichen Wähler. Und das entspricht einfach nicht dem Bild, das ich von Deutschland habe. Für mich ist Deutschland nicht ein Land, das sich jetzt Sorgen machen muss, dass die Nazis wieder an die Macht zurückkämen. Wenn heute, das ist meine Sicht, wenn heute jemand mit einem Programm Deutschland 1933 bis 1945, also wirklich Nationalsozialismus pur, mit allem, was dazugehört, Diktatur, Rassismus, Abschaffung des Eigentumsrechts, die Prügelbanden und so weiter. Wenn jemand mit diesem Programm antrete, kann ich Ihnen sagen, in einer Wahl heute in der Bundesrepublik, Sie würden die Prozentzahlen nicht einmal unter dem Elektronenmikroskop finden können. Das ist für mich die Realität. Wachsamkeit ist gut, aber wenn die Wachsamkeit in Paranoia umschlägt oder in politischen Missbrauch, wo dann die Regierenden sozusagen mit diesen Popanzern und Schreckgespenstern und realen, himmeltraurigen und auch tragischen geschichtlichen Erfahrungen operieren, die sozusagen aufmunitionieren und umschmieden zur Waffe im heutigen Kampf gegen eben die unliebsame demokratische Opposition, dann stimmt eben etwas auch nicht mehr. Und bei aller Zurückhaltung, die man sich als Schweizer da verlegen muss, sage ich Ihnen einfach, ich habe den Eindruck, dass hier die deutsche Geschichte, da diese Geisterbahn ganz massiv missbraucht wird, um heute der Demokratie zu Leibe zu rücken. Denn Demokratie heißt, sie brauchen eine Opposition und eine Opposition ist eine Minderheit und die Minderheit muss unter Schutz gestellt werden. Die darf nicht zum Abschuss freigegeben werden, um es jetzt etwas drastisch auszudrücken, um es zur Kenntlichkeit zu entstellen. Ein Münchner im Himmel, ja, Fritz Wepper, der deutsche Schauspieler Bernhard Wicki, der große Film Die Brücke und Fritz Wepper in einer ganz jungen Rolle und dann natürlich als Assistent von Derrick, ein Traditionsbestand der deutschen Fernsehunterhaltung. Er ist gestorben und das führt auch uns, den Betrachtern, vor Augen, dass wieder eine Epoche, wieder ein Abschnitt zu Ende gegangen ist. Umso kostbarer ist das Leben. Und umso bewusster sollten wir uns die Tage machen, die uns da geschenkt sind. Nach der Wahl in Russland, der Kult der Stärke breitet sich aus. Den Anschlag auf die Konzerthalle wird Putin zu nutzen wissen. Unter russischen Oppositionellen gibt es die Sorge, dass ein wiedergewählter Trump einer Neuaufteilung der Welt zustimmen könnte. Das sind die Interpretationen, die Sie lesen, die sozusagen das imperialistische Modell da der russischen Staatsführung nach vorne bringen. Wagen wir mal hier eine andere Beschreibung. Vielleicht könnte es ja sein, dass dieser ganze Ukraine-Krieg nicht die Folge imperialistischer Eroberungswünsche ist, sondern aus einer strategischen Defensive heraus, aus einem Sicherheitsempfinden heraus, aus Sicherheitsinteressen heraus und aus einem Gefühl der Bedrohung heraus gemacht wurde, dass sich eben da die Regierung im Kreml nicht mit der Tatsache anfreunden konnte, wie sie das seit vielen, vielen Jahren bekräftigt, dass die Amerikaner nun in der Ukraine, die ja ein ganz spezielles Fluidum verbindet mit Russland, dass dort die NATO hineintrampelte und die Amerikaner da mit der Möglichkeit, dann eben auch nukleare Basen aufzustellen, mit allen Auswirkungen, die das hätte auf das nukleare Gleichgewicht. Könnte ja sein, dass auch diese Argumentation wenigstens einmal geprüft werden könnte, bevor man sich auf eine andere einlässt. Das ist das ganz große Problem, das wir heute haben, meine Damen und Herren. Es wird nicht mehr frei diskutiert, es wird nicht mehr offen diskutiert und man muss aufpassen, was man sagt, weil man sofort moralisch abgekanzelt, abqualifiziert wird. Protest gegen drohende Streichung von Lateinprofessur in Frankfurt. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich plädiere für die alten Sprachen. Nicht, weil man Latein und Griechisch noch einsetzen kann, um damit eine Pizza oder ein Softeis zu bestellen am Strand. Nein, weil einen die Beschäftigung mit diesen Sprachen zu einer bestimmten Logik des Denkens führt und vor allem, weil einen die Beschäftigung mit diesen alten Sprachen, wenn man im Gymnasium die Möglichkeit hatte, auf eine Art und Weise mit den Grundlagen unserer Kultur und Zivilisation vertraut macht, die sonst zusehends verloren geht. Und ich habe nicht Altgriechisch gehabt in der Schule, aber nicht mal Latein gehabt, ich musste das nachholen, aber ich hatte immer größten Respekt vor denen, die Altgriechisch und Latein gehabt haben. Und das sind allesamt sehr intelligente Leute, soweit mir das bewusst ist. Also das hat jetzt niemandem geschadet und es ist bedauerlich, dass das jetzt ausgeschaltet wird. Die Rückkehr der islamistischen Bedrohung in Frankreich, haben Sie mitbekommen, hat der Präsident Macron hier die Alarmstufe verabschiedet für die ganze islamistische Gefahrendimension aufgrund der Terroranschläge in Moskau. Schweizer Zeitungen übrigens entblöden sich nicht, da der Ringe Verlag, der Blick, entblöden sich nicht, die Theorie weiter zu verfolgen. Putin habe diese Mordattacke selber ausgelöst, stehe hinter diesem Terroranschlag. Also die dümmsten Verschwörungstheorien werden noch verbreitet, wenn sie da gegen Russland in Anschlag gebracht werden können. Von den gleichen Leuten übrigens, die jedem vernünftigen Corona-Skeptiker sofort in Misskredit haben bringen wollen. Und wenn wir schon bei Corona sind, da geben ja die Protokolle des Robert-Koch-Instituts zu reden, die da deren Veröffentlichung nun erzwungen worden ist. Und ich habe das nicht im Detail studiert, aber nach der Berichterstattung auch der Weltwoche kommt aus diesen Protokollen, geht da hervor, dass jene Maßnahmen, die man ihnen gegenüber, jene Corona-Diktate, jene Corona-diktatorischen Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsberaubungen, die man ihnen da aufgezwungen hat, die wurden ja immer mit wissenschaftlicher Notwendigkeit begründet. Ich meine, das hat sowieso niemand geglaubt damals, weil sich auch die Wissenschaft fast im Tagesrhythmus immer wieder widersprochen hat und zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Und nun zeigen diese Protokolle eben auch das hohe Maß an politischer Willkür, die letztlich hinter diesen Maßnahmen steckte. Die Politik war überfordert, die Politiker wollten einfach kein Risiko eingehen. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, das ist gar nicht mal so abwegig, denn stellen wir uns vor, was passiert wäre, oder es ist auch passiert. Schauen Sie sich die Schweden an, die einen liberaleren Kurs gefahren sind am Anfang, wie die Medien auf diese Schweden eingedroschen haben, als wenn das Mörderregierungen wären, Mörderepidemiologen und Mördervirologen. Die wurden ja ohne jedes Maß in Grund und Boden gestampft. Da habe ich noch fast ein gewisses Verständnis dafür, dass bei uns Politiker aus Angst, dermaßen durch den Fleischwolf gedreht zu werden der Medien, dass die aus Angst letztlich da diesen Konformismus der Diktatur, gewissermaßen der Gesundheitsdiktatur, dann angewandt haben. Und wir müssen uns hier schon vor Augen führen. Diktaturen, das ist nicht einfach nur eine Sache des Polizeistaats und mit irgendwelchen Marschkolonnen. Eine Diktatur ist, wenn die Demokratie außer Kraft gesetzt wird und wenn Entscheidungen getroffen werden von oben nach unten, ohne die üblichen Checks and Balances. Und das war hier zweifellos der Fall. Und es ist gut zu sehen, dass diese Protokolle, soweit ich sie überblicke, dass die eben genau diese Missstände hier zur Anschauung bringen. Pfarrer verliert Stelle wegen AfD-Kandidatur. Das ist auch eine Nachricht, die ich unkommentiert hier am Schluss noch einmal stehen lassen kann. Wo ist denn da noch die Demokratie, meine Damen und Herren, wenn man nicht mehr bei einer Oppositionspartei mitmachen kann? Das sind so die Fragen, die man sich aus schweizerischer Perspektive stellt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine etwas längere Sendung, aber es gibt auch interessante Nachrichten. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Und dann steuern wir ja schon bald ziemlich rasant auf Ostern zu. Da wünsche ich Ihnen jetzt schon alles Gute, viel Erholung und viel Rückgewinnung an Kräften und an Erneuerungsenergien. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.